Hallo, hallo. Ja, es läuft.
Ja, hallo. Ich weiß ja nicht, ob Sie es schon wussten. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag und gute Nacht.
Ja, euch allen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, sag ich mal.
Das ist ja jetzt ganz schön, also wir sind ja also in der Fliegereiwelt, in der Luftfahrt, in der Nerdwelt, weiß ich nicht, ob man mal viral sprechen kann, aber unsere letzte Werbung, die wir auf unserem Kanal gemacht haben, die kam schon gut. Mhm. Wir haben die 500 Downloads geknackt.
Finde ich ziemlich geil. Muss ich sagen.
Finde ich absolut klasse. Hätte ich nicht gedacht, ist natürlich dem geschuldet, dass wir seit 3 Jahren über die Luftfahrt streamen und da in der Simulatorwelt unterwegs sind und jetzt hier in unserem Meisterwarnung
Cockpit-Chroniken
Podcast über die echte Welt streamen.
Ja. Ich glaube, da sind bestimmt viele mit dabei auch. Von
ja, hoffentlich, sonst wären es nicht 500 Downloads schon.
Also bestimmt vom Sim und von der richtigen Fliegerei, diese Sachen zusammenzubringen, ist ja eigentlich ganz cool, finde ich.
Ja, finde ich tatsächlich auch ganz cool. Ist halt ein neues Konzept, wir wiederholen es nochmal. Der Hintergrund ist, dass ich jetzt ein Jahr in Marrakesch stationiert bin mit allen Vor- und Nachteilen und wir nicht mehr zum Stream kommen.
Wo wir gleich ja, da frage ich gleich mal nach, was ist denn so... Wenn du einfach mal so dran denkst, ohne nachzudenken dran denkst, der größte Nachteil. Marrakesch ist doch cool.
Der größte Nachteil an Marrakesch ist, dass ich tatsächlich schauen muss, wie ich an meinen freien Tagen das organisiert bekomme, nach Hause zu kommen. Bei meiner Heimat ist natürlich hier weiterhin in Bayern und ich habe ja meine 3 Katzen. Also der größte Nachteil an Marrakesch ist das Hin und Her. Ich bin also offiziell bin ich in Nürnberg stationiert mit einer Arbeitnehmerüberlassung für ein Jahr in Marrakesch. Das war der Deal, dass ich wieder nach Nürnberg zurückkomme und das ist auch super cool und es erweitert meinen Horizont unheimlich. Es ist eine ganz tolle Zeit da unten und sobald ich aus dem Flugzeug in Marrakesch aussteige und die freundlichen Gesichter der Dispatcher, der Kollegen, der Kolleginnen am Flughafen sehe und von meinem Taxifahrer und von den Menschen, die auf der Straße nachts unterwegs sind, dann ist das alles vergessen, was vorher das Problem war, nämlich die Art und Weise, wie ich nach Marrakesch komme. Dass ich da teilweise 10 Stunden unterwegs bin, manchmal sogar länger, Angst haben muss, einen Flug zu verpassen, streiken die Franzosen wieder, dann gibt es wieder Slots, 3 Stunden verpasse ich meinen Anschlussflug. Das ist der Stress. Da unten, das Leben ist eine Bubble für sich. Es ist total toll, es macht großen Spaß, aber das Hin und Her, das ist das große Problem und das zerrt gerade ganz schön, muss ich sagen.
Das glaube ich. Aber du hast erzählt, du warst die letzten Tage ein bisschen anders unterwegs als sonst, ne?
Richtig, aber jetzt muss ich mal fragen, was ist denn das Thema heute?
Das Thema, wir kommen nachher langsam zum Thema. Das Thema ist heute Anflugbriefing eigentlich. Und
Anflugbriefing.
Ich versuche dich so langsam hinzubringen.
Also mit uns meinst du aber nicht mich.
Ja.
Okay, also Anflugbriefing. Okay, cool.
Also du bist ja ein paar neue Plätze angeflogen, ne?
Ach so, ja. Du meinst, ja, jetzt weiß ich, was du willst. Also irgendwie hört sich gerade an, als würdest du über die Schattenseiten des Kapitänsdaseins reden wollen.
Das kommt schon nebenher auch noch.
Ach so, okay. Aber Anflugbriefing und die Nachteile des Fliegens. Es gibt keine Nachteile. Es ist alles gut. Du wirst halt bloß immer dein Leben lang Single bleiben.
Ja, na, mit dem Single ist das, glaube ich, so eine Sache. Manche wollen das ja auch. Also, aber mit den Schattenseiten ist das so eine Sache, glaube ich. Also das gibt es ja wahrscheinlich in jedem zweiten Beruf bestimmt auch.
Ich glaube aber, in der Luftfahrt ist es tatsächlich noch schlimmer. Also ich muss sagen, dass für mich mein Lebensziel als Pilot, also mein Lebensziel war, Pilot zu werden. Aber wenn du dann Pilot bist, dann denkst du, okay, du möchtest gern Kapitän werden. Mhm. Jetzt bist du das und du bist unheimlich glücklich. Du verdienst deutlich mehr Geld. Du hast eine Riesenverantwortung. Du kannst die Leute CRM-mäßig in die Richtung lenken, in die du willst, dass das ein schöner und angenehmer Tag wird. Du kannst denen Lächeln ins Gesicht zaubern, indem du einfach den das Briefing angenehm veranstaltest und die wissen, heute wird ein guter Tag. Mhm. Egal was passiert. Und was du aber natürlich auch noch mit hast, ist natürlich, ja, das sind halt tatsächlich Schattenseiten, das Hin und Her, von Marrakesch und zurück, was mir einfach 2 freie Tage raubt, wo ich im Flieger sitzen muss, wo ich nicht weiß, wie komme ich zurück oder welchen Weg nehme ich zurück, stehe ich, nachdem ich nachts um 1 gelandet bin, um 3 wieder auf und nehme den frühen Flug über Bergamo, über Pisa, über irgendwas und bin in 6 Stunden zu Hause oder ich schlafe aus, bin 10 Stunden unterwegs und verschwende einen freien Tag.
Ja, das stimmt, ja.
Das sind tatsächlich die Sachen und meistens wähle ich den ersteren Weg und ich bin jemand, ich kann überall einschlafen. Ich schlafe dann wirklich im Hotel 2 Stunden, dann klingelt der Wecker, dann stehe ich auf, dann trinke ich einen Kaffee, dann setze ich mich in den Flieger und dann bin ich 6 Stunden später, bin ich dann zu Hause, dann lege ich mich zu Hause wieder hin, 3-4 Stunden, dann bin ich fit. Ne? Mhm. Aber das hat ein Haltbarkeitsdatum, diese Art und Weise des Lebens. Das kannst du nicht ewig machen.
Ja gut, ich meine, das Ende ist ja in Sicht und wie ist das eigentlich? Du bist ja jetzt die letzten Tage da woanders hingeflogen.
Auch, ja, die letzten.
Zählt das bei dir auch zu Schattenseiten? Irgendwie neue Flughäfen, wo du denkst, so ein Mist, muss ich jetzt dorthin?
Ne, die letzten Tagen waren schön. Die waren tatsächlich, die waren anders. Das war so, dass ich hätte nach Marrakesch gemusst und das bin ich auch und ich hätte am nächsten Tag Bereitschaft gehabt und ich wurde dann abends schon aktiviert. Ich habe das gesehen und dachte mir so, ich habe einen einzelnen Flug nach Bordeaux von Marrakesch. Ich dachte so, okay, ein einzelner Flug nach Bordeaux, nicht hin, nicht zurück. Und dann hat die Company Operations dann mir einen 5 Stunden Aufenthalt in Bordeaux organisiert, um dann wieder zurück nach Marrakesch zu fliegen. Da habe ich gesagt, na, das ist jetzt nicht so meins. 5 Stunden am Flughafen werde ich nicht warten. Ich möchte gerne in ein Hotel und übernachten und am nächsten Tag zurück. Ja, also das akzeptiere ich nicht, 5 Stunden. Und das haben sie dann auch gemacht. Das ist gar kein Problem. Man muss es halt bloß sagen, die sehen das da nicht so. Die sehen halt, du hast einen Flug und die sehen, es gibt einen Rückflug und die sehen nicht, dass da 5 Stunden dazwischen sind. Da muss man sie darauf hinweisen. Und dann bin ich ins Hotel und dachte mir so, genial, ich kann mir Bordeaux anschauen. Und bin dann in die Stadt und dann klingelt das Telefon und sagen sie, Stefan, leider wirst du morgen, du kannst morgen zurück nach Marrakesch, aber du musst morgen früh nochmal fliegen von Bordeaux nach Agadir. Und dann machst du das halt, ne? Und dann war halt mein Abendplan gecancelt.
Ja.
Ich wollte halt gerne in ein gutes Restaurant da gehen. Also Bordeaux kann ich echt empfehlen. Ich bin das erste Mal in meinem Leben auf französischem Boden da gewesen und das war wirklich der absolute Hammer. Ich war total begeistert. Eine traumhaft schöne Stadt. Sehr nette Menschen. Und bin dann halt eher ins Hotel zurück, war dann um 8 im Hotel, hab dann geschlafen, bin am nächsten Tag Agadir geflogen. Aber das war halt so, ich bin Agadir geflogen und dann bin ich nochmal ins Hotel zurück, 3 Stunden, und hab dann zum Glück an meinem letzten Tag, denn ich war ja, also die Woche ist ja bei uns 5 Tage lang, und das war an meinem Tag 3, am Tag 4 hätte ich zurück nach Marrakesch gemusst und am Tag 5 hätte ich Marrakesch ausfliegen müssen, und da hat sich zum Glück ein Kollege bereit erklärt, meinen Flug am Tag 5 abzunehmen, dass ich direkt von Bordeaux nach Nürnberg zurück konnte. Deswegen bin ich auch jetzt schon zu Hause.
Okay.
Und das sind halt Sachen, das ist so volatil, diese ganze Geschichte. Ich weiß einfach nicht, wann kann ich zurück? Tauscht jemand mit mir? Ein kleiner Tausch wie dieser hier, dass der heute meinen Dienst macht, hat dazu geführt, dass ich 48 Stunden mehr zu Hause habe. Ich weiß nicht, ob das Schattenseiten sind oder ob das vielleicht Erweiterung des eigenen, der Komfortzone ist, aus der man rauskommt und merkt, ja, man hat ja ein absolutes Privileg, so ein Flugzeug fliegen zu dürfen, und vielleicht gehört das auch einfach mit dazu, weil wir sind ja normalerweise jeden Abend zu Hause und das eine Jahr werde ich auch überstehen. Aber dass ich jetzt eben hier bei mir zu Hause bin, mit meinen 3 Katzen und einem Bier.
Ja, das glaube ich schon. Aber es klingt natürlich, also für mich klingt es mehr, dass es so ein Planungsschattenseite ist, quasi. Also du verwendest viel Zeit auf die Planung, weil am Ende, ob du von Nürnberg fliegst, von Marrakesch oder von weiß nicht wo, ist ja am Ende jetzt nicht der große Unterschied. Es sei denn, es ist vielleicht irgendwie so ein Riesenflughafen wie, weiß ich nicht, Los Angeles oder Frankfurt, wo vielleicht der Stress höher ist, aber an sich, oder?
Aber du musst überlegen, dass nach Marrakesch zu kommen, ist ja nicht jedes Mal gleich. Ich kann nicht sagen, steige in Nürnberg in den Flieger und steige in Marrakesch wieder aus, sondern ich muss schauen, komme ich von Nürnberg über Palma, über Barcelona nach Marrakesch, oder sage ich, ich möchte 3 Stunden länger schlafen und ich fahre nach Prag und fliege über Madrid nach Marrakesch. Oder ich...
Aber du hast ja schon das Glück, da manchmal über deine WhatsApp-Gruppe auch einen befreundeten Piloten oder Kapitän zu finden, der dich dann mal schnell trotzdem noch mitnimmt, was eben normaler Passagier vielleicht nicht... Könnte,
ja, man kann schon nochmal fragen, sagt, Leute, okay, ich komme mit, aber welchen Stand habt ihr, wo steht ihr, dass man einfach schneller hinkommt? Ne? Man muss ja dazu sagen, in dem Moment, wo man im Schengen-Raum ist, ist das ja einfach. Denn wenn ich lande, dann kann ich direkt zu meinen Verbindungsflügen gehen. Ich muss nicht durch die Sicherheitskontrolle. Ne? Deswegen ein Hoch auf die EU, ein Hoch auf Schengen. Ich sage immer, Europa ist mein Zuhause. Und das ist auch so. Aber wenn ich natürlich nach Marrakesch muss, das heißt der letzte Anschlussflug, da muss ich natürlich in einen Nicht-Schengen-Bereich. Und bei manchen Flughäfen musst du da raus aus der Sicherheitskontrolle und ein komplett anderes Terminal rein. Und bei manchen bist du im normalen Terminal und gehst dann einfach durch die Passkontrolle. Hm. Und das frisst halt Zeit. Und wenn du nur 40 Minuten hast und dann 30 Minuten zu spät bist, hast ein Problem.
Ja, das ist knapp. Das
stimmt. Und diese Planung und dann zu überlegen, wie komme ich jetzt wieder an meinen Arbeitsort, die dann erstmal diese Entscheidung zu treffen. Weil wenn ich nach Prag will, dann brauche ich einen Parkplatz, dann muss ich natürlich auch wieder nach Prag zurück, dann steht mein Auto dort. Und das frisst halt Zeit. Und das ist halt einfach so, diese Entscheidungsfindung, die ist das große Problem.
Das glaube ich, ja.
Und das sind tatsächlich so ein bisschen, muss ich sagen, Schattenseiten an dem Ganzen. Aber klar, in dem Moment, wo ich da unten ankomme in Marrakesch und diese warme Luft habe und die freundlichen Leute, dann ist das wie weggeblasen. Ne?
Ich würde ja gerne auch noch auf die Anflüge dann kommen, aber das kriegen wir
die schon. Die Anflüge,
hin.
Ja.
Wie gesagt, du bist ja nach Agadir geflogen.
Genau.
Ne? Da warst du, glaube ich, noch nie.
Doch, aus Frankfurt. Ach doch. Ich war in Frankfurt auch lange Zeit stationiert und da sind wir immer nach Agadir geflogen. Und Agadir ist super special, weil du halt das Atlasgebirge hast und du hast da die Minimum Radar Vectoring Altitudes. Das heißt, du wirst sehr hoch gehalten. Und musst dann natürlich überlegen, wie planst du jetzt den Anflug nach Agadir rein?
Ja.
Und Agadir ist eigentlich ein super schönes Beispiel, weil Agadir liegt wie in so einer Bucht, also naja, in einer Bucht aus Land bestehend, umzäunt ist ein blödes Wort, aber umgeben von Gebirgen. Und wenn du früh da ankommst, dann hast du eigentlich fast immer da Nebel, auch wenn es Cabo Kee vorhergesagt wird. Und da habe ich eine geile Geschichte, das ist mal passiert von einem Kollegen, die mussten durchstarten in Agadir und wurden, weil das Wetter so schlecht war, und wurden erstmal 30 Meilen nach Süden geweckt wird, obwohl sie nach Marrakesch da würden wollten. Das hat der ATC nicht mitbekommen und die dachten sich, ja, wo geht's denn jetzt hin? Sind da mit Minimum Fuel in Marrakesch gelandet. Ja, ja. Das war auch krass. Auch schon ganz lange her.
Da sind wir eigentlich schon da, wo ich ja eigentlich hin möchte, wie das ist mit diesem Anflug oder Anflugbriefing. Ihr macht ja wahrscheinlich in 10.000 Fuß spätestens bestimmt so ein Anflugbriefing, oder?
Also 10.000 Fuß bedeutet 10 Minuten bis zur Landung.
Also gehe ich davon aus,
es
ist eher.
Es ist deutlich eher. Das Anflugbriefing, es gibt ja dieses sterile Cockpit-Konzept. Und das besagt, dass du in dem Moment, wo du in einer wichtigen Flugphase bist, und das ist halt nicht der Reiseflug, nicht der Cruise, sondern der Sink- und der Steigflug, dass du da nicht reden solltest, außer über relevante Sachen. Und dieses Konzept kann man erweitern und sagen, dass das Anflugbriefing natürlich vor dieser Phase erledigt sein sollte.
Ja.
Und genau das ist auch das Ziel. Und so ein Anflugbriefing, es gibt einen Standard, der natürlich bei jeder Airline vorgeschrieben ist, und dann gibt es Airmanship. Und jetzt muss man natürlich überlegen, was ist denn wichtig für ein Anflugbriefing? Und jetzt spiele ich den Ball mal zurück und sage, was ist denn für dich als Laie, was würdest du sagen, ist denn wichtig, was du briefen würdest? Ohne jetzt das Hintergrundwissen von unserem YouTube-Kanal zu haben.
Also schwer, weil ich da, glaube ich, ganz gut aufgepasst habe, aber also für mich wäre das Erste zum Landen das Wetter. Wie ist das Wetter und welchen Anflug plane ich anhand des Wetters? Also gibt es einen ILS-Anflug, gibt es einen ANP-Anflug, sowas.
Finde ich eine gute Antwort. Würde ich aber noch einen Schritt zurückgehen und sagen, warum ist denn das Wetter ein Problem? Weil, nehmen wir mal an, Wetter ist ja ein ganz allgemeines Begriff. Das ist wie ein ganz allgemeiner Begriff, das wieder würde sagen, das Gelände ist ein Problem. So,
ich glaube, der Meteorologe sagt, wenn blauer Himmel ist, sagt er nicht Wetter. Ich glaube, der sagt immer Wetter, wenn so.
Ach so, wenn schlechtes Wetter ist.
Wenn du spürst, ja.
Nein, aber Wetter ist ja an sich nicht ein Problem. Wetter ist nur dann ein Problem, wenn du das Equipment nicht hast.
Ja, das stimmt.
Das heißt, diese Korrelation zwischen den Umwelteinflüssen, und ich abstrahiere jetzt absichtlich, zwischen den Umwelteinflüssen und dem Equipment und dem Flugzeug und natürlich auch den Menschen an Bord, spielt eine entscheidende Rolle. Das heißt, das Wetter an sich ist ja gar nicht das Problem. Wenn ich Nebel habe, kann ich eventuell einen K3-Anflug machen. Es sei denn, ich lande an einem Flughafen, wo ich keinen K3 habe.
Ja.
So, das heißt, was
dein,
ist...
Dein Flieger und du darfst es...
Genau. Bin ich zugelassen für K3? Ist der Flieger zugelassen für K3? Mhm. Ein verdammter Scheibenwischer, der nicht geht, macht deinen Flieger K1. Du kannst keinen K3-Anflug mehr machen.
Mhm.
Sprich, das Wetter ist nicht das Problem, sondern die Korrelation der der gesamten Einflüsse umher. Sprich, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Wir reden jetzt also nicht über Wetter, sondern wir reden über Wetter, über Flugzeug, über Menscheneinflüsse, über das Equipment am Boden, und vielleicht natürlich auch über das Gelände. Und das kann man ganz einfach klassifizieren. Was zum Beispiel, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, wenn wir wissen, wir landen in Faro am frühen Morgen nach dem Sonnenaufgang und du hast 5000 Möwen, die da jeden Tag in der Algarve da aufsteigen.
Ja.
Dann ist das Wetter ja das Problem, weil das natürlich dafür sorgt, dass die Möwen aufsteigen. Wenn es da jetzt regnen oder hageln würde, würden die wahrscheinlich ihre Flügel einziehen.
Ja.
Das heißt, wir müssen abstrahieren und noch weiter zurückgehen und sagen, wir reden, bevor wir so ein Anflugbriefing anfangen, erstmal über die Gefahren,
okay,
die Threats.
Mhm.
Und Threat und Error Management ist das A und O eines Anflugsbriefings, TEM.
Okay. Mhm.
Und bevor wir ein Anflugbriefing anfangen und in eine STAR schauen oder in eine ILS-Chart schauen oder einen VOR-Anflug, R&P schauen, reden wir über die Threats und Error Management Themen, die für uns relevant sind.
Okay.
Und wenn ich natürlich nach Agadir reinfliege, dann ist ganz klar ein Threat das Atlasgebirge. So Granit eitert schwer raus.
Kann man so sagen, wird ein bisschen unruhig im Lack, der Flieger.
Ja.
Ja.
Genau. Das ist natürlich eine Gefahr. Das heißt, die Gefahr ist das Gelände. Wie mitigatet man das? Wie kann man dafür sorgen, dass das Gelände die Gefahr umgangen wird, dass man die Band, also mitigate Band, dass man die Gefahr, wie kann man das machen?
Das Gelände kriegst du ja nicht weg, das bleibt
das
ja.
Das bleibt mal.
Jetzt würde ich mal sagen.
C4, aber ja.
Im Prinzip durch einen, weiß ich nicht, einen höherwertigeren Anflug.
Ja.
Vielleicht, also sondern ein ILS, schätze ich
ja,
mal.
Ja, pass auf.
Oder?
Richtig. Und da kommen wir weiter. Was hat denn der Flughafen für Radar? Hat er denn überhaupt Radar?
Okay, sehe ich das auf der Karte?
Ja. Du hast auf der Karte zum Beispiel Minimum Radar Vectoring Altitudes, gerade für Agadir. Und da siehst du, wie tief dich der Lotse clearen kann an dem Punkt, wo du gerade bist, zum Beispiel bei Agadir.
Ja.
Wenn du jetzt natürlich aus irgendeinem Grund schnell ankommen willst, du kommst mit 310 Knoten an, ne? Jetzt fliegst du 310 Knoten, der Lotse sagt dir, Descent Flight Level 110, und du siehst in deinem VNAV, dass du schon 3000 Fuß hoch bist. Macht es dann Sinn, noch 310 Knoten weiter zu fliegen? Weil du musst ja überlegen, du musst ja auf dem Level bleiben.
Ja, du würdest.
Und wie kannst du 3000 Fuß Höhenunterschied kompensieren, wenn du 3000 Fuß zu hoch bist, aber 310 Knoten fliegst? Was sehr schnell ist.
Ja, was sehr schnell ist, genau. Du kannst eigentlich nur langsamer werden.
Ja, klar, genau. Du musst langsamer werden. Sprich, wenn du relativ schnell fliegst, musst du wissen, dass wenn du Minimum Radar Vectoring Altitudes hast, die der Lotse dir vorgibt, musst du langsamer werden, um dann, wenn du tiefer sinken kannst, deine verlustig gegangene kinetische Energie wieder aufholen kannst und potenzielle Energie in diese umwandeln kannst. Sprich, du sinkst schneller. Ja? Wenn du natürlich mit 310 Knoten sinkst, dann kannst du das nicht machen, dann ballerst du da drüber. Also das heißt, du musst bei so einem Gelände auch planen, dass du einen High-Energy-Approach hast, und du musst dein Energiemanagement, das musst du vierdimensional betrachten, das ist das A und O.
Ja, und merkst du, also in Agadir, wenn die Berge da recht hoch sind, Atlasgebirge, merkst du das dann schon in sag ich mal, 10.000 Fuß, dass es da irgendwie Lehwellen oder sowas gibt, was halt die Segelflieger ja ausnutzen?
Kannst du merken, aber das ist jetzt kein Problem. Das wackelt halt unter Umständen. Aber das größere Problem ist dein Energiemanagement. Das größere Problem ist, wie kriegst du den Flieger, obwohl du 3000 Fuß vom Pfad her zu hoch bist, wie kriegst du den runter?
Ja.
Das Wetter an sich, wenn du gerade früh am Morgen ankommst und da überall eine tiefe Bewölkungsschicht ist, da hast du keine Lehwellen. Das ist ruhig.
Nee, das stimmt.
Das Problem ist eher, wie kriegst du den Flieger die Energie umgewandelt? Und das heißt, das Anflugbriefing fängt genau damit an. Was sind die Gefahren? Das Gelände. Wie können wir das mitigaten? Indem wir unseren Anflug ganz sorgfältig vom Energiemanagement planen. Wir werden wissen, dass wir zu hoch sind. Das muss man sich so vorstellen. An der Ampel hast du ein Auto davor stehen. Du weißt, du rast da mit 100 km/h ran, musst aber bremsen, musst aber dann wieder Gas geben, wenn genau das Auto losfährt. So kann man sich so ein Energiemanagement vorstellen. Und das ist einfach wichtig. Und da haben wir noch über keine einzelne Star geredet, kein einziges Anflugverfahren.
Okay.
Das heißt, du fängst an mit den Threats. Wie managst du die? Threat and Error Management, haben wir drüber geredet jetzt. Wird man sagen, okay, die Gefahr ist das Gelände. Und dann redest du über das Wetter. Dann sagst du, okay, also wir haben Threats, jetzt reden wir über das Wetter. Das Wetter, tiefe Bewölkung.
Was wäre das Wichtigste beim Wetter?
Das Wichtigste beim Wetter ist natürlich, hast du die benötigten AVRs für die Landebahn? Passt denn deine Windkomponente? Passen die Minima, um legal landen zu dürfen? Hast du Wetterbedingungen, die beispielsweise absolut verhindern, dass du den Anflug machen könntest? Beispielsweise eine Gewitterwolke, nee, nicht keine Gewitterwolke, sondern ein stehendes Gewitter. Oder aber ein Regenschauer, der die Runway-Condition, also den Zustand der Landebahn, so verschlechtert, dass du mit dem Wind nicht landen kannst. Das heißt, bevor du wirklich überhaupt so eine Star oder einen Anflug anschaust, redest du wirklich über die erstmal Gefahren und jetzt über das Wetter und guckst, passt denn das? Kann ich denn da überhaupt landen? Und das sehe ich, wenn wir Leute im Sim haben, wird nie drüber geredet. Das ist völlig Latte.
Ja.
Und das ist aber essentiell wichtig. Das ist viel wichtiger als so ein Anflugbriefing von der Star und von dem Anflug an sich. Weil an sich musst du ja überlegen, ob ich jetzt die Starbriefe, die ich in meinem FMC eingegeben habe, die wird in den 99% der Fälle wird die stimmen. Das Einzige, was ich da ändern muss, sind vielleicht Speeds oder Altitudes, Shortcuts oder sonst noch was. Klar. Aber
du wählst das ja nach Wetter aus, auch den Anflug. Also,
ja, wenn es keinen anderen Anflug gibt.
Ja, aber wenn es mehrere gibt, oder wie wählst du das aus?
Das kommt darauf an. Wenn ich nach Pisa fliege und ja gut, Pisa ist ein schlechtes Beispiel mit dem RNP, aber nach Dole oder sowas, wo ich einfach nur ein Zirkling-Approach habe.
Ach geil.
Nee, also das ist schon, also du kannst den Ausflug ja nicht per se einfach auswählen. Also manchmal ist es auch vorgegeben. Nee, aber
wenn, sag mal, es gibt jetzt, du hast jetzt einen NDB oder keine Ahnung, den fliegt ja wahrscheinlich eher weniger, aber du hast irgendwie drei Anflugarten. Und wie wählst du das eigentlich aus?
Ja, also, okay, jetzt bist du schon einen Schritt weiter.
Okay.
Also jetzt haben wir erstmal das Wetter. Jetzt haben wir über das Wetter geredet, jetzt wissen wir, okay, Rückenwind ist ein Problem, tiefe Wolken sind ein Problem. Wenn tiefe Wolken ein Problem sind und ein RMP-Approach zu fliegen, dann müssen wir zum Beispiel den ILS requesten, weil wir vielleicht mit dem unter die Wolkenuntergrenze kommen und mit dem die AVR, also die Runway Visual Range, passt, obwohl wir sonst den Anflug auf die andere Bahn hätten nicht machen können, aber wir haben vielleicht 15 Knoten Rückenwind.
Okay.
So, und da musst du schon überlegen. Ja, 15 Knoten Rückenwind, kriegen wir das hin mit einer nassen Bahn oder müssen wir den ILS-Anflug fliegen, aber dann in Cloudbreaking machen und dann in Circle to Land fliegen? Das heißt, wir kommen.
Cloudbreaking wäre dann über das ILS.
In Cloudbreaking wäre zum Beispiel, wir fliegen das ILS an mit Rückenwind und kommen unter die Cloudbase, was bei so einem Wetter wie in Agadir durchaus sein kann. Und würden dann sagen, okay, wir sind unter der Wolkenuntergrenze, haben jetzt Ground Contact, Victor Mike Charlie, VMC, also und würden dann in Circle to Land fliegen, um dann mit Gegenwind landen zu können.
Ja.
Ne? Und das gehört alles in den Wetterteil rein. Da hat man noch nicht über die Star und den Anflug geredet, sondern nur über die meteorologischen und die Grundbedingungen, die an dem Flughafen vorherrschen.
Spannend.
Genau.
Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, man fängt damit gleich an quasi, weil man das vorher sich schon überlegt
Kannst
hat.
Kannst du nicht.
Wie man vielleicht,
es geht immer, das ist eine Abkürzung. Wir haben Threats, Wetter und jetzt kommt noch Airport. Jetzt wird man noch über den Flughafen reden. Okay, was ist da noch eine Gefahr? Ist es eine 60 Meter Bahn? Hat die vielleicht keine Anflugbefeuerung? Bla bla bla, das ist relativ schnell gemacht. Und dann kann es ja auch sein, und das ist ein ganz wichtiger Teil, was denn zum Beispiel, wenn bei einem ILS der Glideslope in-op ist und du nur einen Localizer fliegen kannst? Und das steht nur in den Notems. Das heißt, wir haben über Gefahren geredet, wir haben über das Wetter geredet, wir haben über den Flughafen geredet, jetzt reden wir über die Notems. Schaut sich im Sim niemand an.
Ja. Wie wäre das, wenn der Glideslope fehlt? Wäre es meiner Meinung nach ja eigentlich ein RNP?
Nein, ein Localizer-Approach. Ein RNP ist ein komplett eigener Anflug. Du kannst nicht aus einem ILS einfach einen RNP-Anflug machen. Das geht nicht.
Ah, okay.
Das ist ein komplett komplett anderer Anflugtyp. Mhm. Und das gehört in dieses Vorbriefing mit rein. Und dann entscheidest du dich, was wird es sein? Und es kann zum Beispiel auch sein, dass eine große Gefahr ist, dass du zum Beispiel, ich sage es mal, nach Marseille fliegst und du nicht weißt, ist es die linke oder die rechte Bahn? Musst du einen Sidestep machen? Mhm. Ein Swingover? Oder in Frankfurt, ne? Und das musst du alles vorher briefen oder erzählen oder drüber reden, bevor du überhaupt über eine Star oder einen Anflug redest.
Wie würdest das jetzt, also du würdest quasi sagen, ich erwarte einen Swingover?
Sowas nee, das würde ich nicht sagen, dass ich das erwarte. Ich würde es briefen. Ich würde sagen, wenn es ein Swingover ist, dann machen wir das und das.
Ah, okay.
Ne? Mhm. Aber erstmal würde ich den Anflug briefen, den wir erwarten. Und dann würde ich auch sagen, okay, wenn es jetzt der andere ist und wir noch Zeit haben, dann machen wir Folgendes. Du kriegst die Kontrolle vom Flieger und ich baue den Anflug neu ein. Und dann machen wir ein kurzes Rebrief, 3 Minuten. Wir schauen uns aber jetzt schon mal die Anflüge an. Und das wird alles vorher gemacht.
Ja.
Genau. Und erst nach diesem Teil gehen wir ins tatsächliche Anflugbriefing. Mhm. Dann sagen wir, okay, wo setzen wir unsere Range Rings hin? Das kennt ihr alles aus unserem Stream. Bei 4, bei 10 Meilen für Geardown, für die Flaps. Wo konfigurieren wir? Wo rollen wir ab? Welche Star fliegen wir an? Welche Anflüge? Also wie sieht der Anflug aus? Wie sieht der Go-Around aus? Und ganz wichtig, wo wollen wir die Bahn verlassen? Und wie rollen wir zu unserem Gate? Das kommt aber erst nach dem vorher viel wichtigeren Teil, das Big Picture erstmal zu sammeln.
Mhm. Das klingt spannend. Und sag mal, weil du gerade gesagt hast, also Range Rings und wann konfigurieren wir, wenn der FO jetzt sagt, weil er vielleicht erst 100 Stunden hat und sagt, er will bei 6 Meilen voll konfiguriert schon sein. Wäre das okay?
Für mich absolut, ganz klar.
Ja.
Das habe ich auch letztens gehabt, so einen Fall, wenn der sagt, er will bei 10 Meilen konfiguriert sein und sagt dafür, er möchte aber bei 10 Meilen schon manuell fliegen, sage ich, ey, go for it. Ja, das ist ja genau der Grund. Wenn du Leute hast, die ganz neu sind und die sich dadurch sicherer fühlen können, indem sie halt ihr eigenes Level an Sicherheit erhöhen, dann warum nicht? Ich muss den doch nicht aufoktroyieren, so zu fliegen, wie es jemand macht, der 3.000, 4.000 Stunden hat, was genauso safe ist, wie er es machen will. Dann nehme ich doch lieber seine Variante und sage, ich mach das. Und wenn wir morgen zusammen fliegen, dann machen wir mal 8 Meilen und beim nächsten Mal 4 Meilen bei den Wetterbedingungen. Mhm. Wenn natürlich jetzt null Wind ist und der den Autopilot bis 400 Fuß oder Minimum U-Side 157 und 56 je nach Flieger oder 111 bei der Max drin lassen will, dann würde ich sagen, nein.
Ja.
Da würde ich sagen, nö. Also wenn du eh nicht manuell fliegen willst, dann kannst du auch das so machen, wie Standard ist. Mhm. Ne?
Okay.
Und was ich ja immer mache bei den FOs, ist tatsächlich, ich sage den vorher und das ist was, da stehe ich relativ nicht alleine da, aber es machen wenige Kapitäne. Ich sage zu den FOs, ihr sagt mir, wo ihr abrollen wollt und da rollt ihr auch ab.
Ja.
Ich nehme nicht nach der Landung direkt die Kontrolle. Das machen die meisten Kapitäne. Touchdown, 100 Knoten oder 120, my controls. Das mache ich nicht. Mhm. Ich sage, es sei denn, es ist eine schwierige Situation wegen Wetter oder kurze Bahn. Mhm. Ich lasse die da abrollen. Aus dem Grund, um den Lerneffekt zu haben, zu sagen, ja, schön, dass ihr jetzt eine weiche Landung habt, aber ihr seid 400 Meter über die Touchdown-Zone hinausgeflotet und da war euer Exit. Jetzt habt ihr noch 120 Knoten, den kriegt ihr nicht mehr. Das ist für mich was, wo ich gemerkt habe, dass da lernen die FOs viel mehr, dass es wichtiger ist, da aufzusetzen, wo sie geplant haben, weil sie auch die Kontrolle haben, die Geschwindigkeit zum Abrollen zu haben, wo sie runter wollen. Die dürfen nicht selber abrollen, natürlich, geht nicht. Ne?
Die können sie nicht, haben keinen Teller, ne, bei euch.
Genau, es sei denn, es ist ein Highspeed-Exit, das kriegst du übers Ruder hin. Mhm. Aber ansonsten sage ich, ich hatte es auch schon gehabt, sag, und war nach Alicante rein, sag, und haben wir jetzt den Exit gekriegt? Nee, sag, warum nicht? Ja, weil du 300 Meter weiter geflotet bist.
Ja.
Ist nicht safety-critical, ne, aber ist ein guter Lerneffekt und ist halt auch wichtig, dann den Leuten zu zeigen, deswegen floatet man nicht bis Mappen.
Mhm. Na, ich glaube, dass der FO das selber ja auch in dem Moment merkt, bestimmt.
Aber also, er kriegt sich mit, weil der Kapitän sonst die Kontrolle übernimmt und vielleicht überbremst.
Ja, stimmt, ja. Na klar.
Das kriegst du nicht mit. Mhm. Und deswegen, das ist so mein Ding und das habe ich rausgefunden, das finden die FOs ganz geil und freuen sich auch drüber und sagen auch, ja, das lässt mich sonst, lassen mich die wenigsten machen und so. Oder auch gar nicht, je nachdem. Und das finde ich gut.
Mhm.
Und die finden es gut. Also nur weil die es gut finden, finde ich es gut, sonst würde ich es nicht machen.
Ja, nee, aber wenn der zu weit floatet und du dann extra bremsen musst, dann machst du dir auch mehr Arbeit.
Ja, aber das machen halt dann die meisten, ne? Und dann fehlt halt der Lerneffekt, weil du es halt nicht mitkriegst.
Mhm.
Also von daher, das ist schon eine schon eine ganz gute Sache, muss ich sagen.
Und hattest du schon mal, also du hast jetzt quasi, also ich spring mal ein bisschen, ne? Du hast das jetzt, das ist fertig gebrieft und du fliegst an. Und gibt es Situationen, wo du das Anflugverfahren, also irgendwie nochmal ändern musst? Absolut. Also dass du jetzt doch denkst, du fliegst ILS?
Ja, ja, absolut. Da erinnere ich mich an eine Geschichte, da hatte ich ungefähr 200-300 Stunden, da sind wir nach Jerez geflogen, Lima, Echo, boah, was, Juliet Romeo oder X-Ray irgendwas in Spanien. Und dann sagen die uns, beim Eindrehen aufs Final cleared for localized approach, glide slope in-op.
Ups.
Und das geht bei uns halt nicht, weil in non-position approach, ist ja dann in dem Moment in non-position approach, brauchst du halt ein Double Briefing und das hatten wir nicht. Und dann sagen wir, okay, Moment, wir gehen mal kurz ins Holding 5 Minuten und rebriefen.
Ja.
Na? Weil du fliegst in Approach dann nicht mehr in Approach-Mode, sondern in Localizer und VNAV und du hast andere Minima und du hast andere Verfahrensweisen und das machst du dann nicht.
Warum nicht im Approach-Mode eigentlich?
Ja, wenn der Gleitstop in-off ist, da kannst du, also der Tobi lacht jetzt.
Ja, manche Fragen.
Ja, ja, also im Approach-Mode, dann wird Localizer und Gleitslope getrackt und der Gleitslope geht ja nicht, deswegen geht kein Approach-Mode, aber der Localizer, also die Richtung links und rechts quasi lateral gesehen, die funktioniert noch und fürs vertikale Profil brauchst du halt dann flugzeuggestützte Variante und das ist halt VNAV, weil du kein externes Messinstrument hast, keine Bodenstation.
Ja.
Genau, deswegen, also. Und da darf man sich halt dann nicht irgendwie durcheinander bringen lassen, sondern man muss halt einfach sagen, okay, ist jetzt halt so, jetzt machen wir kurz Holding 2 Minuten und oder 5 Minuten und rebriefen und dann fliegt man den Anflug ab.
Und dann ist es quasi so wie immer, weil du ja...
Richtig.
Genau, und wenn, also im Prinzip funktioniert das immer gleich, auch wenn du auf dem Flughafen fliegst, den du noch nie angeflogen hast.
Es ist immer das Gleiche.
Aber dann weißt du ja vielleicht gar nicht, welche Berge da ringsrum stehen.
Das sollst du schon wissen als Pilot.
Okay.
Und tatsächlich haben viele Airlines auch nicht nur die normalen Karten, die wir jetzt im Navigraph im Simulator haben, sondern die haben tatsächlich noch so Airfield Briefs, wo drin steht, was ist denn besonders wichtig für diesen Flughafen? Ist es Terrain? Ist es Glide Slope Oscillations? Ich hatte letztens auch ein FO. Das war eigentlich ganz witzig, da stand im Airfield-Brief drin, es kann Glide-Slope-Oscillations geben. Ne?
Ja.
Also das heißt, dass der Glide-Slope wackelt und dann fängt der Flieger halt zu wackeln an, weil der in dem Moment, wo der den Glide-Slope folgt, dann ist der sehr aggressiv und folgt dem auch. Ne?
Ja.
Und wenn du Glide-Slope-Oscillations hast, ist ganz einfach, du disconnectest, also du fliegst manuell und fliegst halt einfach deine Sinkgrade und ignorierst die Oscillations. Mhm. Und wir hatten genau das und der Flieger fängt das Schütteln an. Und da guckt mich so an, oh, soll ich jetzt manuell fliegen? Ich sag, nö, kannst doch die hinten in die Galley kotzen lassen, ne? Und da guckt er mich so an und dann, ja, fliegt der manuell, hat dann noch alles geklappt? Und dann frage ich ihn nach der Landung und sage, ja, wie ist denn das so? Wann fließt denn normalerweise manuell? Ja, so, nein, so bei 500 Fuß. Ich sag so, ja, das ist nicht gut, ne? Lern das, aber auch ganz neu, der hatte irgendwie 3-4 Flüge nach dem Line-Training. Und aber es hat gut geklappt, ist ja kein Problem. Ne? Gehört halt einfach mit dazu. Das ist halt alles Erfahrung.
Mhm. Ja, und das muss er auch lernen. Also ich glaube, das geht ja nur mit Übungen eigentlich.
Ja, ja, klar.
Rauszukriegen, wie der Flieger reagiert.
Richtig. Und die Leute denken immer, wenn du ein Autopilot einmal ausgeschaltet hast, dann ist das ein durchschnittener Draht. Den kriegst du nie wieder rein. Auch im Anflug bei 10 Meilen, bloß weil der Autopilot aus ist, heißt das nicht, dass du den nicht wieder reinmachen kannst. Das verstehe ich immer nicht. Die Leute haben immer Angst. Ich kann doch manuell fliegen, wenn ich denke, das passt. Dann merke ich, oh, jetzt wird, das sagt der ATC, da ist noch ein VFR-Traffic irgendwo. Ja, dann mache ich den Autopiloten wieder an. Ganz simpel. Ne?
Wie ist das bei wenn der sagt VFR-Traffic, guckt ihr beide dann raus? Nee, einer fliegt wahrscheinlich weiter.
Ja, du guckst schon, es kommt drauf an, wenn einer sagt, der Traffic ist auf 9 Uhr, 1000 Fuß unter dir. Und wenn ich gerade fliege, muss ich trotzdem rausgucken, weil der Kollege wird sich jetzt nicht über mich beugen und nach links rausgucken. Ja.
Okay.
Aber
ja, ich glaube, dass es gar nicht so einfach ist, weil ja so ein VFR-Traffic auch nicht leicht zu sehen ist. Also, der ist ja viel kleiner.
Ja, deswegen hast du ja zum Glück jetzt auch die Transponder Mandatory Zones seit 2018 oder was das ist, wo halt da in der Umgebung von den Flughäfen der Transponder an sein muss. Na?
Ja, okay.
Also, dann siehst du
schon, wir haben den früher mal ausgemacht, ich erinnere mich.
Ja, gar nicht gut. Das will ich gar nicht wissen, Tobi. Nee. Geil.
Nee, aber. Sag mal zu den größten Fehlern beim Briefing oder was kann
die größten Fehler, das ist geil. Es gibt zwei Arten von Fehlern und ich würde sagen, der erste ist, wenn du mit neuen Kolleginnen fliegst, Kollegen, Kolleginnen fliegst, die briefen das so, wie es im Buch steht, von der Karte ins FMC, also in den Bordcomputer rein, und die gehen da durch die Radiale, die Tracks, die du fliegen musst, sie lesen die ganze Karte hoch und runter und alles super, und das machen die. Aber eigentlich, die Chance, dass da ein Fehler ist, das habe ich vorhin gesagt, das ist fast null.
Ja.
Was er aber vergessen ist, ja, was denn jetzt, wenn du einen Shortcut von 40 Meilen bekommst? Was denn, wenn du 64 Tonnen wiegst und 10 Knoten Tailwind hast, Rückenwind hast?
Mhm.
Das heißt, die versteifen sich so sehr auf das Briefen von der Karte, dass das eigentliche Fliegen vergessen wird.
Ja.
Und dann stehen sie da, gucken wie so ein Eichhörnchen. Wenn du einen Shortcut bekommst und plötzlich 30 Meilen weniger zu fliegen hast und 30 Meilen weniger mal 3 sind 9000 Fuß zu hoch, dann geht ihm schon die Düse. Da gibt es dieses Meme, kennst du das? Wo so zwei Piloten zusammen fliegen und dann hast du so ein TCAS RA, also eine Resolution Advisory, Descent oder was. Und dann auf dem rechten sitzt so der Co-Pilot, UF Control, ja.
Geil.
Das ist für mich das Schlimmste. Weil mich interessiert nicht, ob die ganzen Tracks von der Karte gebrieft werden. Natürlich interessiert es mich. Aber mich interessiert vielmehr, haben die Kolleginnen und Kollegen einen Plan, was das Descent-Management angeht? Und der größte Fehler ist das Descent-Management. Das kriegen die meisten nicht hin.
Ja.
Die neu sind. Also zumindest, wenn es ein bisschen anspruchsvoller wird.
Mhm. Ja?
Dann musst du dir vorstellen, vielleicht habe ich das auch schon mal gesagt hier im Podcast, du bist bei 210 Knoten mit Klappe 5, sagst Klappe 5 und du musst runter und die sind in Level Change und drehen die Speed zurück. Und du bist aber 500 Fuß zu hoch.
Ja.
Das ist so ein Ding, da kriege ich direkt die Krise. Das ist so direkt, wo ich sage, nee, sorry, jetzt mach mal ich. Lass mal Papa ran.
Mhm.
Und das ist aber nicht schlimm. Das musst du denen nur erklären.
Ja, na, gefährlich ist es ja erstmal nicht. Sondern es kann nur sein, dass du halt so hoch bist. Ja.
Nö, bist halt zu hoch. Im Notfall ist ein Go-Round. Das sind aber so die Fehler, die am häufigsten passieren, dass die Leute sich auf das Briefing versteifen. Und das ist auch, irgendwo ist es auch menschlich. Die Leute haben einen Plan im Kopf, aber was die Leute nicht können, ist einen Plan adaptieren und davon abweichen, weil der Plan erstmal per se im Kopf gut war. Der ist auch gut. Aber in der Fliegerei musst du immer wieder neu evaluieren. Ist der Plan denn noch korrekt? Passt denn das noch, was ich mir vorher ausgedacht habe? Und du musst extrem flexibel sein. Und das ist die Größe von guten Piloten, einen Plan, der auch gut war, zu ändern, weil er jetzt einfach für die Situation nicht mehr passt.
Ja. Und was machst du, wenn du einen RNP-Approach gebrieft hast und geplant hast und dann schlägt das Wetter um? Weil du briefst ja vorher eine halbe Stunde vorher, Pi mal Daumen. Da kann sich das Wetter auch schon mal ändern.
Ja, aber das weißt du. Wenn du hast Metas, du hast TAFs und wenn ich weiß, dass das Wetter so sein könnte, wie gestern in Bordeaux, dass es vielleicht nicht der RNP 05 mit 3,4 Grad ist, sondern der ILS mit 3 Grad, dann briefe ich zuerst den RNP und sage, pass auf, wenn es der ILS auf die 2,3 ist, dann lade ich den Approach kurz ins FMC rein, brief kurz, wie er aussieht, die Minima, und sag dann Folgendes, und das ist bei mir immer gleich, sollte der Anflug sich ändern, kriegst du die Kontrolle, ich baue kurz den Anflug um, wir haben ihn gerade gebrieft, und wir ändern, und das ist für mich immer essentiell, Frequenzen, Range Rings, Kurse und Minima.
Ja.
Die vier Sachen. Und wenn die vier Sachen passen, kriegst du den Flieger safe runter.
Also hast du quasi vorher beide gebrieft.
Genau.
Im Idealfall und gehst noch einmal kurz durch.
Richtig, ob alles stimmt. Genau. Du musst immer vor dem Flieger sein. Das ist das Essentielle. Mhm. Du darfst nie hinter dem Flieger sein.
Ja.
Du musst eigentlich 5 Minuten vor dem Flieger sein.
Mhm. Du berechnest ja wahrscheinlich auch, wenn du das Briefing anfängst oder kurz davor wahrscheinlich, die Landestreckenberechnung.
Na klar.
Sag mal, plötzlich regnet es dann doch noch.
Es regnet nicht
wahrscheinlich
plötzlich.
Es
regnet nicht plötzlich. Es kommt ja nicht. Die Wettervorhersagen sind doch so gut. Wenn nur ein Ansatz von CB drinsteht, dann rechne ich mit nasser Bahn.
Okay. Ja, also es gibt's das nicht, dass es einen überrascht.
Nein, und wenn, dann rechne ich nochmal neu. Und wenn ich irgendeinen Zweifel habe, und das ist die oberste Regel, wenn du einen Zweifel hast, gibt es keinen Zweifel. Dann brichst du den Anflug ab.
Also du würdest im Notfall ins Holding dann quasi.
Genau, ich breche den Anflug ab, lass mir Delay-Vektors geben, also um ein paar mehr Meilen zu haben. Miles and Moore. Und das wäre doch ein schöner Cockpit-Podcast-Titel gewesen. Ja. Jetzt ist es zu spät.
Ja.
Aber wenn du einen Zweifel hast, gibt es keinen Zweifel. Und das ist was, was wir in der Simulator-Welt leider noch nicht umgesetzt haben.
Ja, na, man kann das ja ein bisschen üben, aber oft weiß man es gar nicht, wie es im echten Flieger halt funktioniert, quasi auch. Also man kann sich das oft gar nicht richtig vorstellen, muss ich sagen.
Ja.
Und in der Cessna oder so, da briefst du das ja auch irgendwie, aber das ist ja bei Weitem nicht so komplex.
Ja, es ist, aber in der Cessna ist es komplexer, weil du hast kein EGBWS, was dich vor Terrain warnt, du hast keine Gleitstopp-Warnung, keine Sinkrate-Warnung. In der Cessna einen Eiferanflug zu machen, ist komplexer.
Das stimmt, ja, aber du fliegst natürlich meistens nicht bei so einem Wetter.
Ja, aber wenn du einen Eiferanflug machst, ist es per se erstmal komplexer. Plus der Unterschied ist, wenn es schief geht, du kriegst es nicht vorher mit. Und das ist doch das Schöne an der modernen Luftfahrt, dass wir allerlei Helferlein haben, die uns vorwarnen.
Ja.
Ja.
Im Prinzip ist ja deine Aufgabe, die Passagiere sicher und in einer bestimmten Zeit von A nach B zu bringen.
Falsch. Nee. Meine Aufgabe ist, die Passagiere, das Flugzeug und die Besatzung sicher von A nach B zu bringen. Oder auch nach C, mehr nicht. Ob in einer bestimmten Zeit, ist jedem egal.
Okay, also du machst ja quasi auch keine Gedanken über Zeit für die Passagiere.
Es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, man macht sich keine Gedanken über die Zeit, aber es ist sekundär. Es gibt so Momente, wo du sagst, so, die Situation ist jetzt so abgefuckt, die Verzögerung, die wir jetzt haben, spielt einfach keine Rolle mehr.
Okay.
Aber es ist nicht immer alles schwarz und weiß. Es gibt ganz viele Graunuancen. 50 Shades of Grey. Ja, manchmal fühle ich mich auch, als würde ich hier mit Handschellen im Bett gefesselt werden. Mhm. Aber es gibt ganz viele Nuancen, die hier betrachtet werden müssen. An einem normalen Tag, wenn ich einen Slot habe, wo ich in 10 Minuten in der Luft sein muss und ich eine normale NG habe, ist kein Problem.
Ja.
Im Winter, wo meine Hold Overtime abläuft, wo ich weiß, wenn ich jetzt Pushback mache und länger als 9 Minuten am Boden bin, weil es so sehr schneit, muss ich wieder neu enteisen.
Mhm.
Dann ist mir der Slot egal. Das ist wie bei allem. Es muss das gesamte Big Picture betrachtet werden.
Ja, also kannst du auch quasi, also wenn du jetzt einen Slot hast, würdest du den Slot einfach fallen lassen. Also du würdest jetzt nicht sagen, der Flugsicherung braucht noch 2 Minuten länger, da würden die wahrscheinlich eh sagen, geht nicht.
Nö, es kommt drauf an, wo du bist. Es gibt Flughäfen, gerade in Frankreich, hatten wir das nicht im letzten Stream, wo der gesagt hat, ja, dann kommt doch mit zu mir mit Essen.
Ja,
im letzten Podcast, Entschuldigung. Es gibt Fluglotsen, die sind da extrem kooperativ, die rufen bei Eurocontrol an und fragt nach einer Slot-Extension, dann klappt das und dann bist du in Spanien und dann kommt nur Station Calling. Ja, alle Piloten hier werden das jetzt verstehen und lachen. Also das ist nicht schwarz-weiß.
Erklär mal, dass wir mitlachen können.
Das Station Calling ist halt immer, also du rufst rein und irgendein spanischer Fluglotse versteht nichts. Also und wenn sie nichts verstehen, dann kommt immer Station Calling. Also wer hat jetzt was gerufen? Und das ist so ein Running Gag bei uns. Station Calling?
Ja.
Wenn du spanischen Fluglotsen rufst und es kommt 3 Sekunden nichts zurück, dann kommt immer Station Calling. Ja, das ist so ein Ding.
Mhm.
Also ganz wichtig in der Fliegerei ist immer offen zu sein und nicht in Schubladen zu denken.
Ja, und sag mal, und wie meldest du dich bei der, oder wie meldest du, also wie kommunizierst du mit der Flugsicherung, wenn sich, aber wenn wir beim Anflug sind, sag mal, du hast jetzt rausgekriegt, du änderst irgendwas an deinem Anflug, also entweder doch ILS oder nicht.
Das kannst du ja gar nicht ändern, das geben die ja vor. Wenn sie ein ILS haben, dann werden sie auch das ILS nehmen, die werden sich sagen, oh, den Kollegen, den ficken wir jetzt mal schön ins Knie, den geben wir jetzt hier in Locator Approach mit 8 Grad Offset.
Ah, okay, das gibt's nicht.
Nee, das gibt's nicht.
Aber könntest du es requesten?
Ja klar, für Trading Purposes könntest du schon requesten. Aber,
aber andersrum geht's nicht, das wusste ich nicht. Ich dachte, die können dir sagen, dass sie da gerade irgendwie ein Auto davor stehen haben vom ILS und das zeigt vielleicht falsch an und sie empfehlen dir das andere.
Ja, das kann schon sein, aber ist jetzt nicht so, dass du frei wählen kannst, wenn es ein ILS gibt, dass du ein NDB-Approach machst. Klar, du kannst requesten, aber ja.
Okay, ja, ist spannend. Also sowas weiß man halt nicht. Das weißt du.
Ja, stimmt, ja.
Das ist für dich ganz normal. Für mich, ich bin Fußgänger.
Ich hatte gestern, das muss ich nochmal hier zum Abschluss sagen. Ich hatte gestern in Malle, bin ich zurückgejumpseated von Bordeaux, hatte ich wieder Passagiere, die sich umsetzen mussten und sich wieder beschwert haben und gesagt haben, ja, die Kabinenbesatzung hat mir beschwert. Er hat mir gesagt, ich muss mich umsetzen. Und dann hat er so einen dummen Witz gemacht und hat gesagt, ja, weil sonst stürzen wir alle ab, weil so sitzen wir alle auf unserem Sitzplatz, der uns zugewiesen war. Und können sie uns identifizieren. Ne? Die Leute wissen einfach nicht, dass so ein Flugzeug, egal ob 60, 65, 70, 75 Tonnen wiegt, dass Weight and Balance unheimlich wichtig ist. Und ich glaube, das ist ein Thema, das müssen wir auch nochmal hier im Podcast beleuchten.
Unbedingt. Das könnte vielleicht sogar das nächste oder übernächste Thema werden.
Weil ich glaube, die Leute lachen darüber, wenn wir sagen, ihr dürft jetzt nicht aussteigen, die Leute müssen erstmal nach vorne krabbeln, damit der Flieger nach hinten nicht umkippt.
Ja, da gab es früher so Flugzeuge, die...
Die 737-800 ist genauso eins.
Genauso?
Ja.
Also die DL-62, die hatte hinten so ein Stützrad, glaube ich, dran, was man ausgeklappt hat, dass es eben nicht nach hinten umklappt.
Ach echt?
Ja, ja.
Ach geil. Ja, aber bei
das konntest du ausklappen.
Das wusste ich nicht. Mhm. Aber bei der 800 ist auch das Problem, also nicht, wenn du hinten kein Cargo hast, aber wenn du hinten jetzt 5 Reifen drin hast, noch irgendwelche anderen Cargo-Sachen und du dann nur vorne die Passagiere deboarden kannst und hinten aber noch 90 Leute stehen, vorne leer, dann kann der Flieger umkippen.
Echt krass.
Und du hast immer alle möglichen Erklärungen von irgendwelchen Leuten, die da mit ihrer Family, mit ihren Freundinnen, es sind immer Männer, das muss ich jetzt mal so sagen, die sich da beschweren, die besten Erklärungen haben, warum das jetzt bekloppt ist, dieses Verfahren so anzuwenden, wo ich sage, Leute, habt ihr diese Scheiße gelernt? Seid ihr die Kapitäne von diesem Flugzeug? Seid ihr Piloten? Seid ihr die Kabinenbesatzung? Warum müsst ihr euch jetzt hinstellen und uns sagen, dass der Flieger ja nicht umkippen kann?
Ja, das wäre echt scheiße. Aber
ist so. Hast du jedes Mal.
Krass. Hätte ich nicht gedacht. Und ich habe noch so ein paar kleine Fragen, sind nicht mehr viel.
Na klar, leg los.
Hattest du schon mal ein Verständnisproblem mit dem FO beim Anflugbriefing oder ein Kommunikationsproblem, wo der da was anderes verstanden hat, als was du gesagt hast? Gibt es sowas? Oder ist das so geklärt, über was man redet, dass es eigentlich klar
ist? Die offizielle Antwort ist natürlich, dass es so geklärt ist. Mhm. Ja. Ich könnte jetzt eine Geschichte von einem Kollegen erzählen, wo man vielleicht sich aus Versehen, aber das ist tatsächlich nicht mir passiert, was ich nur gehört habe, wo der FO den QNH anstelle von 1020 auf 1030 gestellt hat.
Oh.
Und dann der Kapitän gesagt hat, ja, was ist denn jetzt? 500 continue ist noch nicht.
Okay.
Ja, also wo der QNH falsch eingestellt war.
Ein QNH
30 Fuß. Aber wie gesagt, das ist nicht bei uns in der Airline passiert. Mhm. Ist auch nur eine Geschichte. Ist ein Report.
Ja, es gab ja auch einen Unfall da schon mal, ne? Wo die, 2 Jahren oder so, wo die das falsche QNH zurückgelesen haben und das falsche QNH irgendwie bestätigt wurde oder so. Das gab es einen Unfall.
Es gibt da viele, das nennt sich Blunder Error. Der beste Beispiel ist die Air Nugini oder wie die hießen, die so einen RNP-Approach gemacht haben und dann in der Lagune gelandet sind und untergegangen sind. Hat jeder überlebt, aber die sind einfach mal im Meer gewassert.
Krass.
Naja, das ist ganz, ganz schlimm. Und deswegen gibt es verschiedene Standard Operating Procedures, SOPs, die sowas verhindern. Und das darf auch nicht passieren. Es ist immer ein Report, es ist ein Air Safety Report, sowas, wenn sowas schief geht. Bin froh, dass mir das noch nicht passiert ist, aber passiert halt immer wieder.
Echt krass, das denkt man gar nicht, ne? Aber gut, man ist natürlich auch manchmal müde, überlastet oder was auch immer. Oder
man ist doch einfach zu komfortabel in der Situation. Das kann auch sein. Man fliegt, ich bin schon mit dem 100 Mal geflogen, passt alles. Mhm. Es gibt so viele menschliche Faktoren, die zu Fehlern führen können. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass gerade die größten Airlines Europas einfach die besten Operating Procedures haben und auch alles monitoren, dass sowas eben nicht passiert. Denn wir fliegen ja nicht für uns alleine in unserem Flugclub, sondern mit 190 Menschen hinten an Bord.
Ja, klar. Wäre auch blöde, wenn du für dich alleine mit dem riesen Vogel fliegst.
Ja, irgendwie. Ja.
Schade drum. Obwohl. Und musst du als Kapitän mit dem Boden irgendwie reden vorher, bevor du ankommst?
Also bevor ich lande oder bevor ich starte?
Bevor du landest.
Du kannst, es gibt meistens Handling-Frequenzen, wo du auf den Handling-Frequenzen dann eben sagst, Leute, okay, also wir bräuchten gerne, wenn du den Aircraft-Change hast zum Beispiel, so ein Ding, wo steht denn der neue Flieger, steht er direkt neben uns, wir geben den Sprit durch, dass der Tanker direkt schon starten kann, wir sagen, wir haben zwei Rollstühle an Bord. Was für eine Art von Rollstühle gibt es? 3 Arten von Rollstühlen. Die Runner, Wheelchair Romeo, die können direkt im Prinzip selber den Flieger verlassen und brauchen dann nur Hilfe. Dann gibt's noch Charlie und Sierra, welche, die halt bis zum Stuhl gebracht werden müssen. Das wären die Charlie für Chair und die Stair, die halt hoch auf die Treppen gebracht werden müssen. Das sagst du vielleicht und dann sagst du, okay Leute, wir haben einen technischen Defekt. Wir bräuchten die Techniker, weil gerade der Co-Pilot oder der Kapitän Kaffee über die Konsole gekippt hat oder sonst noch was. Ja, also das, da gibt's Handlinggrenzen, aber ansonsten vor der Landung redest du eigentlich nicht mehr im Boden.
Ja, und wenn du, sag mal jetzt, du bist diverted und irgendwo anders gelandet, da wirst du wahrscheinlich irgendwie auch noch dich da melden müssen und sagen, pass auf,
ja, dann,
wenn es 189 Passagiere.
Ja, aber nee, also wenn du irgendwo anders gelandet bist, dann hast du ja, also du hast ja Destination Alternates und du hast En-Route Alternates, die auf dem Flugplan sind, auf zu denen du fliegen könntest. Klar müsstest du die Company noch informieren, aber die sind ja auch nicht blöd, die haben das in dem Moment schon mitbekommen. Okay. Aber den gibst du auch nochmal Bescheid.
Und gibt's für die Kabine, also ihr sitzt ja hinter der Tür, hinter so einer geschlossenen Tür quasi. Gibt's da Situationen bei irgendwelchen Anflügen, wo du die Kabine speziell vorbereiten musst oder ist das immer gleich für die?
Super geile Frage. Das ist ganz besonders wichtig bei K3-Anflügen. Da gibt es nochmal einen speziellen Ausruf, dass wir der Kabine sagen, dass tatsächlich keine mobilen Geräte nicht mal mehr im Offline-Airplane-Mode genutzt werden dürfen. Ein K3-Anflug hat halt eben noch ein paar andere Anforderungen und da zum Beispiel sagen wir das der Kabine und die schaut dann auch, dass wirklich niemand mehr noch ein Handy so im Prinzip in der Hand hat.
Okay. Kriegst du das mit, wenn Handys, also dieses Suchen?
Nur im Cockpit. Im Cockpit kriegst du es mit. Wenn jetzt der Kollege vergessen hat, das iPad auf Airplane-Mode zu stellen oder so, dann kriegst du es mit. Manchmal, je nachdem, aber auch nicht immer.
Ja, ist ja echt krass. Hast du Situationen schon gehabt beim Landen, wo beim Flieger irgendwas ausgestiegen ist? Ein FMC, ein Autopilot, ein was auch immer, aussteigen kann?
Also der Kollege hatte bei 40 Fuß Hydraulic System A Low Pressure. Bei 40 Fuß. Da ist die Frage, was macht man?
Also das ist Bremse, oder?
Das ist genau die Frage. Es ist nicht nur Bremse, sondern die Frage ist, was ist es denn dann am Ende? Ne? Ja. Machst du da einen Go-Around? Und, aber also beim Landen selbst, nee, also was du beim Landen hast bei der Max, ist halt das Maintenance Light. Das kann alles bedeuten. Das Maintenance Light ist wie im Auto. Check Engine kann alles bedeuten.
Ja.
Von der hat ein Mutter einen Unterdruckschlauch durchgebissen. Bis hin zu, die hat die italienische Mafia irgendwie die Bremsleitung durchgeschnitten. Kann alles sein. Ne?
Aber da ist ja Landen wahrscheinlich das Sicherste, oder?
Das kannst du nicht pauschal sagen. Es kommt immer auf den Fehler an, auf die Höhe an, auf die Umgebungsbedingungen. Also, also wenn ich jetzt in Dortmund landen würde mit, was ist denn das, 1700 Meter, keine Ahnung, und ich Hydraulic System E bekomme, egal was ist, ich würde durchstarten.
Ja, falls du nicht mehr bremsen kannst.
Nur zur Sicherheit. Ich sage, in der Luft bin ich ja sicher. Der Flieger fliegt ohne Hydraulik. Ist ja zum Glück. Ist ja eine Boeing.
Ja. Mehr als ein Knopf.
Ja, das ist nicht immer einfach zu sagen, aber und da ist immer wieder bei dem Punkt Resilience-Training, widerstandsfähig zu werden gegenüber von Fehlern und die richtige Entscheidung zu treffen. Man wird nicht immer die richtige treffen, aber man wird eine sichere treffen. Das muss man auch nochmal sagen.
Ja.
Unser Training ist nicht immer die richtige Entscheidung zu treffen, aber unser Training ist darauf ausgelegt, immer eine sichere Entscheidung zu treffen.
Ist ja auch irgendwie praktisch. Sag ich mal.
Ja, es gibt immer bessere Methoden. Wenn du am Ende da sitzt und Aviation Herald liest und sagst, ja, hätte man das mal so gemacht, und dann weißt, wie du das alles jetzt besser machen können, in deinem Racing Gaming Stuhl sitzt und denkst.
Aber das Spannende sind ja immer die Kommentare.
Deswegen. Ja, und dann ist das immer alles easy.
Aber haben sich dein Denken über das Anflugbriefing oder überhaupt dein hat sich das geändert in den Jahren, die du fliegst oder in den massiv. Stunden?
Ich habe erstmal gelernt, was ich vorhin gesagt habe, dass es nicht darum geht, die Karte zu briefen, sondern dass es darum geht, zu wissen, 5 bis 10 Minuten vor dem Flieger zu sein, egal was passiert. Das ist das Wichtige.
Und das hast du am Anfang nicht gehabt?
Das hast du nicht gehabt. Du bist ein Theoretiker, wenn du deine ATPL hast. Kein Mensch, der eine ATB.
Ich kenne das von meinem Fluglehrer damals schon auf der Wilga und Slin. Und der hat immer gesagt, 5 Minuten oder nicht 5 Minuten, das war bei dem langsamen Flieger kürzer, irgendwie 2 Minuten, glaube ich, vorm Flieger sein.
Das ist das Ando.
Das war sein Spruch. Ja.
Echt jetzt?
Ja. Aber allerdings ist der vorher bei der Armee geflogen.
Ja, aber das
Vielleicht
ist das Ando.
Das so gelernt.
Und das lernst du aber nicht. Wenn du eine ATBL hast, kannst du kein Flugzeug fliegen. Wenn du 500 Stunden FO bist, du kannst ein Flugzeug fliegen, aber dir fehlt das Big Picture.
Ja.
Und diese Humbleness fehlt auch vielen, vielen Kollegen. Und das sage ich jetzt. Und ich habe das 3 Jahre lang das Gegenteil behauptet. Das siehst du aber jetzt erst, wenn du eben, wie gesagt, die Gesamtverantwortung hast, dass es deutlich wichtiger ist. Dass, mir ist das völlig egal. Wenn ein Co-Pilot, der neben mir sitzt, einen Anflug verkackt, dann sage ich zu ihm, pass auf, willst du auch die Landung zurückmachen, um ihm ein positives Lernergebnis zu machen? Weil mir doch egal ist, ob ich den Anflug mache.
Ja.
Sag ich, komm, du fließt noch zurück. Ist doch super. Ja. Das hätte ich früher als FO nie gemacht. Da war ich froh um jede Landung. Dachte, geil, geil, geil. Hab mich gefreut, wenn sie weich war. Bei 120 Knoten oder direkt nach dem Touchdown hat der Kapitän die Kontrolle übernommen und du hast danach nichts mehr mitbekommen.
Ja, ja, klar. Ja, da sind wir so, glaube ich, so bald am Ende. Ich habe noch 2 kleine Sachen.
Schieß los.
Erinnerst du dich an eine Geschichte, will ich hören? An entweder einen anspruchsvollen Anflug oder einen Anflug, der total verkackt war oder irgendwie so eine Anfluggeschichte.
Ein Kollege nach Neapel mit einem massiven Shortcut, wo ich ihm gesagt habe, pass auf, das wird so nix. Das war vor vielen Jahren. Und der war 7000 Fuß zu hoch. Ich sagte, da müsst ihr jetzt mal was machen. Also das wird schon nicht so. Okay, gut, ich habe nächste Woche meinen Simcheck. Ist mir egal, ob es ein Go-Around wird. Und ich, wir 3,5 Grad war das in Neapel auf die 2,4. Das 3,5 Grad, ich weiß gar nicht genau. Und ich gesagt habe bei 2000 Fuß, nee, sorry, bin ich nicht happy mit Go-Around. Mhm. Wusste ich schon 20, 40, 50 Meilen vorher.
Ja.
Das ist Complacency vom Kapitän gewesen. So möchte ich nie werden. Mhm. War ein super gutes Beispiel.
Ja, aber ich glaube, man merkt sich so, ne?
Ja.
Das ist was, was du dir gemerkt hast.
Absolut. Sage ich auch den Kollegen ja. Jetzt immer, sag, nehmt diese negativen Beispiele als Lernerfahrung.
Und als letztes, hast du Navigraf?
Ja.
Machst du mal Nürnberg auf und machst mal ein Anflugbriefing auf die ILS Anwen 28?
Also Nürnberg, ich weiß nicht, ob du das absichtlich rausgesucht hast, weil Nürnberg ist halt relativ einfach,
Nee. Weil
du da keine Star briefen musst. Das heißt, du briefst nur das ILS, weil du weißt, du kriegst Vektoren. Aber ich muss dazu sagen, Tobi, ich muss da so ein bisschen einhaken. Ich kann keinen Anflug, also das würde, da brauche ich 20 Minuten, 10 Minuten. Wenn du sagst Anflugbriefing.
Kriegen wir nicht hin.
Wenn du jetzt sagst, mach ein Anflugbriefing, wie du es in der echten Welt machst, dann würde ich sagen, müssen wir das nochmal verschieben. Dann sagen wir to be continued und beim nächsten Stream fangen wir mit dem Anflugbriefing auf Nürnberg an. Beim nächsten Stream, sage ich, beim nächsten Podcast. Da machen wir Anflugbriefing Nürnberg. Ich versuche es auf 10 Minuten zu reduzieren und dann fangen wir mit einem neuen Thema an. Das schaffen wir nicht.
Das wär vielleicht cool, ja. Ich hatte gedacht, irgendwie so einen Abschluss zu finden.
Das finde ich super. Das Problem ist nur, dass wir jetzt genau in die Richtung gehen würden, die ja in der echten Welt nicht passiert.
Ja.
Wir müssten eben anfangen, wie wir es am Anfang gesagt haben. Und deswegen würde ich sagen, vielleicht kriegen wir es hin, beim nächsten Podcast einfach direkt zu starten mit einem Anflugbriefing auf Nürnberg, auf maximal 5 bis 10 Minuten beschränkt. Und dann gehen wir zum neuen Thema.
Das fände ich ziemlich cool, weil ich finde das nämlich spannend, wie das eigentlich funktioniert. Und auch, dass man eigentlich gar nicht mit den Karten anfängt. Das war mir komplett neu.
Ja.
Sondern dass man eigentlich mit Wetter anfängt und Threads oder mit Threads und Wetter anfängt.
Ja, Big Picture ist das A und O.
Big Picture. Und Nürnberg ist ja nur auch vertraut für dich. Da denke ich, dass das eine gute Idee ist, vielleicht fürs nächste Mal.
Absolut. Geil. Guter Abschluss.
Ja.
In diesem Sinne hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Abonniert uns, lasst uns ein Like da, gebt uns 10.000 Euro jeder. Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal hier bei Meisterwarnung.
Die Cockpit-Chroniken.
Dann schönen Abend euch. Ne?
Tschüss.
Ja, tschüss.